Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo und willkommen zurück aus unserer kleinen Osterpause. Die Welt ist immer noch im Ausnahmezustand. Und das jeden Tag. Für Menschen, die gerade ihre Wohnung verlieren oder ihren Job, die keine Aufträge haben oder auch Angst haben, dass ihr Laden pleite geht, für diejenigen unter uns ist die Zeit jetzt echt besonders krass und hart. Existenzangst. Wie wir mit ihr klarkommen. Das ist unser Thema heute. Eine Psychologin erklärt, was wir machen können, damit wir aus so negativen Gedankenstrudeln rauskommen. Ihr hört Joanna, sie ist gerade aus ihrer WG geflogen und sucht ganz dringend eine Wohnung. Wegen der Corona-Krise, da ist ja jobtechnisch gerade alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt. In Deutschland haben hunderttausende Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Und Mary ist wegen des neuartigen Coronavirus sogar arbeitslos. Sie arbeitet eigentlich in der Gastronomie. Also eigentlich. Klar, jetzt hat alles zu. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte als erstes wissen, Mary, was genau hast du denn gemacht?
Ich war Oberkellnerin, also sozusagen rechte Hand meines Chefes. Wir sind ein kleiner Betrieb, 20 Kilometer weg von Würzburg, also in einem Dorf und eher so ein Spaziergehlokal, sprich man geht einfach in den Wald und nebenbei geht man halt bei uns ins Restaurant und wir machen Hochzeiten, also von Mai bis Oktober jeden Samstag eine.
Ihr hattet ja jetzt Saisonpause, also das heißt, du warst über den Winter dann arbeitslos gemeldet und wann hätte es jetzt wieder losgehen sollen mit den ganzen Hochzeiten und Co.?
Also angefangen hätten wir wieder am 26. März, theoretisch, also geplant war es so und die erste Hochzeit ist am 8. Mai und durch die Corona-Krise hat sich das natürlich verschoben und ich würde mir natürlich gerne jetzt einen neuen Job suchen, würde eine neue Stelle annehmen, aber mein Chef bittet mich halt, hey, warte noch ab, weil ich schaffe das nicht alleine mit 200 Leute Hochzeiten.
Ach krass.
Das zu managen. Und es hat noch keiner abgesagt, das finde ich so krass, weil ich höre von anderen Gastronomen wirklich Veranstaltungen im Oktober abgesagt werden. Bei uns ist im 8. Mai die erste Hochzeit und nichts ist abgesagt, nicht eine einzige.
Das ist ja wirklich unglaublich. Also das ist
mehr als unglaublich.
Das ist irgendwie super überpositiv fast schon gedacht, ne?
Ja, sehr positiv. Und ich muss sagen, ich sehe halt andere Betriebe. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert bei anderen Leuten, mit denen ich in der Berufsschule war. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin erst 9 Monate fertig mit meiner Ausbildung.
Hm.
Also umschulen ist da jetzt auch nicht direkt Plan, sage ich jetzt mal. Ich habe mich halt, wie gesagt, bei meinen Berufsschülern umgehört und die haben teilweise einfach pauschal gesagt, jo, bis Juni haben wir zu, fertig.
Das heißt, du hast dich jetzt aber auch nicht für Soforthilfe oder sowas angemeldet, sondern du hältst da jetzt wirklich die Stellung für deinen Chef.
Richtig. Er hat gesagt, er wird heute nochmal mit mir telefonieren, weil heute ja der Bundestag nochmal darüber bespricht, wie das mit den Gastronomien weitergeht. In NRW verlangen sie ja, dass eine schrittweise Öffnung einfach wieder zustande kommt irgendwie. Ich weiß dann, wie das wird. Also ich habe meinem Chef gesagt, ey, wenn das nichts wird, dann suche ich mir einen Teilzeitjob und mache halt samstags nochmal Hochzeiten bei dir.
Wie gehst du da jetzt konkret vor? Also hast du einen Plan, um jetzt mit der Situation umzugehen?
Wie gesagt, ich suche mir halt jetzt ab Mai am besten einen Job, weil ich habe natürlich während der Winterpause, also Saisonpause unseres Betriebs, habe ich ja Ersparnisse gehabt, damit ich das ausgleichen kann, die 3 Monate, dass ich halt frei habe. Ich habe ja von März bis Dezember nicht einen Tag Urlaub oder sonst was. Ich arbeite halt durch.
Wow.
Dafür habe ich halt im Winter meine Pausen.
Ja.
Also ne, ich bin keineswegs faul oder ne, liege jetzt auf der faulen Haut rum. Also ich habe da wirklich 12-Stunden-Schichten.
Ja klar, ist ja auch die Branche dann wahrscheinlich, ne, die dann so funktioniert.
Ganz genau. Und ja, ich würde gern wieder ab Mai arbeiten, damit ich eben ja, mich selbst irgendwie versorgen kann. Aber möchte natürlich meinem Chef nicht in den Rücken fallen und ihn mit so vielen Leuten alleine lassen auch. Ne? Ich sehe es eher, dass ich ab Mai einen Teilzeitjob annehme und wenn das mit der Holzmühle losgeht, dass ich halt, keine Ahnung, halt 7 Tage arbeite. Ne?
Und was schwebt dir da vor als Teilzeitjob?
Im Krankenhaus tatsächlich, weil ich habe mich entschieden, was Sinnvolles zu machen, dass ich der Gesellschaft auch ein bisschen helfen kann, unterstützen kann, was zurückgeben kann. Und in Krankenhäusern werden ganz, ganz, ganz viele Leute gesucht für die Kantinen.
Das ehrt dich auf jeden Fall dann, dass du dann gleich so in so eine selbstlose Richtung auch denkst.
Ja, oder halt in Schulen, in Kantinen, weil ich denke mir halt, das Erste, was anfängt, also das, was immer arbeiten wird, werden die Kliniken und es wird sich jetzt nicht, also es wird sich keiner darum streiten, denke ich, bei den Kranken direkt zu sein. Und ja, es ist auch irgendwo ein Sicherheitsgedanke natürlich dabei. Also ich denke mir halt, klar, in der Klinik kriege ich eher einen Job als jetzt, keine Ahnung, bei den Studenten oben.
Also ich muss sagen, du klingst erstaunlich positiv. Also es ist eine Ausnahmesituation, aber...
Also ich verliere schon manchmal meinen Spirit, sagen wir es so. Also ich bin so alle zwei Tage echt depressiv am Rumhängen und denke mir, scheiße, die ganze Welt bricht zusammen. Aber ich setze mich halt hin, ich lese ein paar Bücher, zocke ein bisschen, auch mit Freunden. Das lenkt mich auch ein bisschen ab und es gibt mir immer wieder so ein bisschen Kraft und Energie. Also einfach so ein bisschen, hey... Stopp, die Welt geht jetzt nicht unter.
Kannst du darauf nochmal kurz eingehen? Du bist ja leidenschaftliche Gamerin.
Ja, genau. Das war halt immer so, ich konnte wirklich das letzte Jahr einfach gar nicht zocken. Weil, wie gesagt, ich war in meinen 12-Stunden-Schichten total drin und ich bin einfach heimgekommen, war fertig mit der Welt und das Letzte, was ich da wollte, ist irgendwas zocken oder mich in irgendeine Strategie oder Spiele oder sonst was reindenken. Ich konnte es halt auch gar nicht und hatte absolut keine Zeit. Dann habe ich mir gedacht, klar, als ich das mit Corona erfahren habe und dass sich die Arbeitslosigkeit verlängert, habe ich mir gedacht, ja scheiße, was machst du jetzt? Ich habe ja auch in der Winterpause auch noch in der Diskothek nebenbei gearbeitet, weil ich bin echt kein Mensch, der nichts zu tun haben sollte. Deswegen bin ich überhaupt in der Gastro.
Oh Gott, dann ist es ja jetzt für dich Horror.
Richtig. Und ich habe mir gedacht, okay, willst du diese negativen Gedanken irgendwie weiter in dich reinfressen und daran zerbröseln oder möchtest du diese Energie nutzen, um etwas zu machen? Also habe ich mir gedacht, hey, die ganzen Freunde, die du vernachlässigt hast über die letzten 9 Monate, kannst du auch jetzt anschreiben, mit denen zocken und einfach mit denen mal, ja, sorgenlos, also was heißt sorgenlos, einfach mal ohne schlechtes Gewissen was zocken, weil sonst denkst du immer, ja, ich muss eigentlich noch das machen, ich muss noch dies machen, ah, ich muss ja noch den Termin ausmachen, aber jetzt, ja, es gibt keine Termine, es gibt kein Einkaufen, ich kann nicht mal meiner Mutter, sage ich mal, im Garten helfen oder so, weil eben wegen der Kontaktsperre geht mir das auch manchmal auf den Sack und ich fange an, wie eine Wilde die Wohnung zu putzen.
Und sieht sie dann inzwischen blitzeblank aus oder hast du noch irgendwo was? Was ist mit Fenstern? Warst du schon an den Fenstern dran?
Zweimal.
Oh Gott, okay, dann hast du wirklich alles durch.
Ich habe sogar die Ränder, also ne, die Fensterrahmen und alles gemacht. Also wie gesagt, ich habe im Hotel gelernt. Ich weiß, wie man putzt und wie man gründlich putzt. Vielleicht mache ich einen YouTube-Channel auf, wie putzt du am besten deine Wohnung? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja jetzt den Podcast, den ich mit meinen Freundinnen schon seit 2 Jahren haben wir den geplant. Wir haben so lange hin und her geredet, hoch und runter. Und dann... Ja, war Kontaktsperre und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir keine Ausreden, jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir das durch und keiner hat eine Ausrede, dass irgendwas dazwischen kommt.
Und worum geht's da?
Der Podcast ist, da habe ich, um ehrlich zu sein, letztens ein Buch gesehen, was sehr ähnlich ist, und zwar Migrantenmama. Wie das ist, mit einer ausländischen Mutter oder einer ausländischen Familie in Deutschland aufzuwachsen, weil, wie wir das auch in einem Podcast sagen, wir sind so ein bisschen in einer Kulturblase, ne? Zu Hause bist du halt jetzt bei uns persönlich osteuropäisch, also total alte Werte. Und dann gehst du halt raus und hast du ganz andere Werte oder auch ganz andere Kultur. Und es fängt ja schon mit einem Pausenbrot an, ne? Also es war halt nicht die Aldi-Salami, es war die polnische Salami. Und dann haben halt die deutschen Kinder geguckt, hä, was ist das? Ist unbekannt, verständlich. Aber wie haben wir das empfunden, dass wir so als fremd, aber gleichzeitig akzeptiert angesehen werden? Das hat eine auch gesagt aus dem Podcast, dieses Mitleid, was du früher teilweise bekommen hast, wenn du sagst, ja, mein Name ist so und so. Und dann dieses latente Mitleid von denken, okay, und woher kommst du dann genau?
Mm, ja.
Deutschland? Ich bin hier geboren, was willst du von mir eigentlich? Ich spreche perfektes Deutsch. Wir reden halt im Endeffekt darüber, wie war das, in dieser Kulturblase aufzuwachsen, in dieser Kulturblase, in dieser osteuropäischen Kulturblase.
Ostblock, so heißt Marys Podcast. Sie und ihre Freundinnen haben sich kreativ aufgerappelt während der Corona-Krise und den Podcast Ende März gestartet.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Wohnung suchen, das war schon vor der Corona-Krise sehr frustrierend. Wer jetzt gerade was Neues braucht... oh Gott, also das ist echt eine Herausforderung. Der muss sich Joanna gerade stellen. Sie ist 22 und sucht in Hamburg ganz dringend eine neue Wohnung. Joanna, also das Timing ist irgendwie echt krass. Wie kam es denn jetzt dazu?
Es gab ein paar Verschiedenheiten mit meinem Mitbewohner. Er schmeißt mich sozusagen raus.
Und ich gehe davon aus, du hast mit ihm darüber geredet, dass es ja jetzt gerade echt eine krasse Zeit ist.
Natürlich, total. Er verhält sich ziemlich unsolidarisch und das steht jetzt quasi so zur Debatte. Und jetzt muss ich in der Zeit irgendwie versuchen, eine Wohnung zu finden.
Ab 1.5. brauchst du was Neues?
Ja.
Was suchst du da genau?
Eine Wohnung, also eine Einzimmerwohnung sozusagen. davor habe ich halt auch viel nach Zimmern gesucht einfach. Also das typische WG-Zimmer, was man kennt, wenn man halt Studierende ist oder so. Aber nach den Erfahrungen jetzt einfach wollte ich mir eine Wohnung suchen. Und da bin ich jetzt quasi dabei.
Du hast also quasi keinen Nerv mehr auf eine WG, weil es da so negative Erfahrungen gab.
Ja, genau. Auf jeden Fall gerade schon.
Und wie stellst du das jetzt an? Weil Wohnungsbesichtigungen, die sind ja gerade wirklich schwierig. Also vor Ort ist das ja kaum möglich.
Kommt halt ganz auf die Person an, mit der du dich gerade unterhältst. Ich hatte jetzt schon sehr viele Video-Chat-Besichtigungen sozusagen.
Wie lief das?
Ja, witzig. Also surreal ein bisschen, ne? Aber war okay. Also man stellt sich vor, man redet ein bisschen über sich selbst, man zeigt die Wohnung. Also ich finde Besichtigungen virtuell zu machen gar nicht so doof. Aber ich hatte jetzt auch schon 2, 3, die einfach mit Mindestabstand waren.
Ah, okay. Und dann mit Maske wahrscheinlich und durchlüften immer.
Genau.
Wie schätzen du deine Chancen ein, jetzt schnell was zu finden? Also auf dem Papier, wie sieht's da aus? Du bist ja Studentin?
Ja, nicht nur das. Also ich habe kein typisch, also was auch immer das vermeintlich mein mag, ne? Aber für Leute, glaube ich, habe ich keinen typisch deutschen Namen. Ich habe einen Migrationshintergrund und bin jetzt natürlich auch, also noch Geringverdienerin irgendwie, ne? Also jetzt erstmal auf dem kapitalistischen Markt sind das alles Dinge, die dir jetzt nicht unbedingt helfen.
Ja, und es gibt auch Studien, die sagen, ne, dass es also noch schwerer ist, eine Wohnung zu finden, wenn man, du sagst, Migrationshintergrund hat. Hast du da konkret Erfahrung gemacht?
Ja, total. Total. Also Leute antworten dir entweder vielleicht erst gar nicht oder das Ding ist auch, wenn ich die Wohnung nicht kriege, das mag ja 1000 Gründe haben, kann ja auch verschiedene Gründe haben, so oder so, klar. Aber ich muss mir dann schon irgendwie im Endeffekt die Frage stellen, okay, war das jetzt, weil ich wirklich keine geeignete Mieterin bin? Oder an was genau lag das jetzt?
Wie geht's dir jetzt mit der ganzen Situation emotional? Also 1.5., das ist in ungefähr 2 Wochen. Was macht es mit dir?
Also mir geht es mir gerade nicht gut, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich total hoffnungslos bin. Aber, also ich habe natürlich Angst.
Hast du auch einen Plan B irgendwie, falls es jetzt nicht klappt?
Ja.
Und
voll.
Was machst du dann?
Also, zu Freunden gehen. Ja, toll.
Wie motivierst du dich gerade? Also, woher nimmst du die Kraft, jetzt wirklich aktiv zu sein?
Ich habe keine andere Wahl. Kann nicht anders, es geht nicht. Also, ich muss es machen, einfach. Ja.
Bitte. Aber wahr, Joanna war das. Sie sucht eine Einzimmerwohnung in Hamburg ab dem 1. Mai. Also wenn ihr hörenden Menschen was wisst, was Joanna helfen könnte, dann schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn es mies läuft, dann meistens so richtig. Und gerade jetzt, da gibt es so einige Herausforderungen, die wir während der Corona-Krise zu bewältigen haben. Aber wo anfangen, wenn es irgendwie nur bergab geht? Das wollte ich von der Psychologin Anna-Marie Reit wissen. Anna, was kannst du denn Menschen raten, bei denen es sich wirklich gerade so anfühlt, alles bricht auseinander?
Es ist ja jetzt erstmal so, dass diese einschneidenden Veränderungen, die jetzt gerade bei ganz vielen stattfinden im Leben, einfach eine sehr große Belastung darstellen für den Großteil der Gesellschaft. Und diese Ängste, die vielleicht daraus entstehen oder auch Unsicherheiten, erstmal ganz natürlich und nachvollziehbar sind. Und es sind Umstände, mit denen wir gerade zu tun haben, die wir vielleicht auch häufig gar nicht wirklich beeinflussen können, auf die wir gar nicht so einen großen Einfluss haben. Und da denke ich, dass es auch ganz viel darum geht, weniger die Umstände per se zu verändern, sondern versuchen, anders darüber zu denken. Das heißt, die Situation gedanklich umzubewerten. Also wie man auch manchmal so schön sagt, aus Zitronenlimonade machen.
Es hört sich ein bisschen so nach Machtlosigkeit an, finde ich, wenn du sagst, man kann an den Umständen nichts machen und man will doch irgendwie so aktiv werden und selbstwirksam.
Das stimmt, das macht einen so hilflos. Und ich glaube, Hilflosigkeit und Ohnmacht ist ein Gefühl, was gerade sehr viele Leute begleitet und was unglaublich schwer zu ertragen ist. Und deswegen geht es genau darum. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was sind trotzdem die Chancen der aktuellen Situation? Gibt es vielleicht auch eine positive Seite? Und das klingt natürlich jetzt erstmal so ein bisschen salopp, wenn man das Gefühl hat, das Leben bricht irgendwie gerade auseinander. Was soll ich daran Positives sehen? Viele Menschen berichten jetzt zum Beispiel, dass sie das jetzt als Chance nutzen, sich zum Beispiel beruflich ganz neu zu orientieren oder dass das jetzt die längst notwendige Entschleunigung war, die vielleicht ja lange schon notwendig war.
Was, wenn ich jetzt denke, also irgendwie ist gerade alles kacke und ich stehe vor diesem riesigen Berg von Herausforderungen. Wie können wir dann vorgehen, um irgendwie klarer zu sehen und nicht nur diesen Haufen?
Ich glaube, man sollte sich dann versuchen, so ein paar Fragen zu stellen. Das heißt, was ist die aktuelle Situation? Was ist überhaupt das Problem? Ist jetzt mein Gefühl das Problem? Sind die Umstände das Problem? Und wenn ich das definiert habe, gibt es für mich irgendeine Form, wie ich dieses Problem angehen kann? Also kann ich von diesem Grübeln, Sorgen machen in die Problemlösung kommen? Und wenn wir aber feststellen sollten, eigentlich gibt es da gar nichts gerade, dann gibt es auch so ein Konzept der Achtsamkeit, die kreative Hoffnungslosigkeit. Das finde ich an dem Punkt ganz schön nochmal zu erwähnen. Das ist quasi die radikale Akzeptanz der Realität, der Umstände, die vielleicht außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und dann aus dieser Hilflosigkeit zu kommen, sich zu fragen, was habe ich bisher probiert? Wie viel Kraft habe ich investiert? Hat es funktioniert? Was waren aber vielleicht auch die Kosten? Und wäre man vielleicht auch bereit, was ganz anderes mal auszuprobieren, also über den Tellerrand zu gucken und neue Ideen zu entwickeln?
Kann man so Gedankenspiralen auch irgendwie stoppen? Also gerade so abends, wenn man dann liegt und dann rattert so der Kopf, wenn man sagt, man schafft nicht ganz diesen positiven Ausblick schon zu machen, aber es wäre ja schon schön, aus der negativen Spirale rauszukommen. Gibt es da was?
Auf jeden Fall. Also das ist ja erstmal auch ganz klar, dass es vor allem abends stattfindet, weil wir tagsüber ja häufig abgelenkt sind von unseren Sorgen, durch Tätigkeiten zum Beispiel oder durch noch soziale Interaktion, die stattfindet. Und dann fängt dieses Gedankenkarussell besonders abends natürlich an zu rattern. Und gerade jetzt in solchen Zeiten ist erholsamer Schlaf wahnsinnig wichtig für unser Immunsystem, aber auch natürlich für die Stimmung. Und um da aus diesem Grübeln herauszukommen, helfen so kleine Strategien, also zum Beispiel sich vorher schon so eine Art Grübelzeitraum einzurichten, also sich vorher einen Ort oder vielleicht auch eine Zeit einzurichten, bei der man sagt, da nehme ich mir ganz bewusst Zeit, meinen Gedanken so ein bisschen nachzuhängen. Das sollte deutlich vor der eigentlichen Schlafzeit stattfinden. Und dann vielleicht auch die Gedanken aufzuschreiben, das dabei aber auch zu belassen und zu sagen, das Grübeln wird aus dem Bett verbannt. Ich kümmere mich dann nicht mehr um die Dinge, die jetzt gerade irgendwie im Argen liegen, sondern sobald ich im Bett liege, ist das Grübeln sozusagen erledigt. Und das andere, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, gerade wenn wir nachts aufwachen und dann ins Grübeln geraten, dann sind die Gedanken auch meistens negativer, allein durch simple Faktoren, wie dass es dunkel ist. Also dann haben wir das Gefühl, dass sich so ein dunkler Schleier auf unsere Gedanken legt und wir auch ganz anders darüber nachdenken, als wenn wir tagsüber darüber nachdenken würden. Das heißt, vielleicht auch einfach ein kleines Licht anzumachen oder zu sagen, ich weiß, das ist ein Problem, aber ich werde da morgen in Ruhe drüber nachdenken. Und dann denkt man auch schon wieder mit ganz anderen Bewertungsmechanismen darüber nach.
Wenn wir uns so untereinander austauschen, jetzt zum Beispiel über Skype, irgendwelche Videocalls, dann geht es ja oft darum, wie schlecht es uns geht. Ist es ratsam, ständig darüber zu reden oder sollten wir mal bewusst versuchen, andere Themen zu wählen oder ist das dann wieder ungesund, weil Verdrängung?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es kann natürlich sehr hilfreich sein, sich mit anderen über die Ängste auszutauschen, auch gerade weil ja, man vielleicht auch mit den anderen Personen bestimmte Ängste oder Sorgen teilt und das kann schon was ganz Entlastendes haben. Andererseits ist es aber auch sehr, sehr wichtig, über andere Themen zu sprechen. Also ganz bewusst auch sich vorzunehmen, vielleicht mal das Thema Corona ganz auszuschließen, obwohl das auch sehr, sehr schwer ist, weil man das Gefühl hat, man landet irgendwie immer wieder dort.
Dann immer wieder ein Shot, wenn man Corona sagt.
Genau, zum Beispiel. Und aber auch sich Gedanken darüber zu machen, was möchten wir eigentlich machen, wenn das alles vorbei ist? Also zum Beispiel sich auch Pläne zu schmieden, weil irgendwann wird es wieder vorbei sein. Es wird auch eine Welt nach Corona geben und da kann man gerne auch schon mal drüber nachdenken.
Was kann ich denn machen, wenn ich niemanden zum Reden habe? Also so geht es ja vielen durch die Kontaktsperre, da fehlt es einfach an sozialen Kontakten auch. Geht man dann zur Telefonseelsorge und wählt die an?
Also da gibt es unterschiedliche Angebote, weil natürlich Einsamkeit ein großes Thema gerade ist in Zeiten dieser Kontaktsperre. Und da geht es ja einfach nur darum, jemanden zum Zuhören zu haben. Also da muss es ja gar nicht unbedingt darum gehen, das Problem zu lösen, sondern einfach nur das Gefühl zu haben, da ist jemand, der mir zuhört und der mich vielleicht auch ganz gut verstehen kann. Und wenn es noch schlimmer wird, also wenn es wirklich eine ganz akute Krise ist, dann zum Berliner Krisendienst zum Beispiel sich auch zu wenden oder auch weitergehende psychotherapeutische Angebote in Anspruch zu nehmen.
Woran merke ich denn, dass ich vielleicht professionelle Unterstützung brauche von einem Therapeuten, einer Therapeutin?
Das kann man zum einen dadurch bemerken, dass man diese Schlafstörungen, von denen du auch gesprochen hattest, also wenn die jetzt wirklich so massiv sind, dass die über viele Wochen anhalten und fast jede Nacht auch da sind, dass man auch nicht mehr ablenkbar ist von den Sorgen zum Beispiel oder von Grübelgedanken, von Ängsten, dass die den ganzen Tag über anhalten und man sich auch von Tätigkeiten oder von Gesprächen eigentlich gar nicht mehr davon ablenken lässt oder auch so andere Symptome noch dazukommen wie Antriebslosigkeit oder Freudlosigkeit oder auch sowas wie totale Gleichgültigkeit, dass man irgendwann so das Gefühl hat, ist doch irgendwie eh alles egal oder es macht alles gar keinen Sinn mehr oder wenn man das Gefühl hat, dass alles nimmt irgendwie überhand. Also das ist immer so das entscheidende Kriterium. Also die Beeinträchtigung im Alltag und der persönliche Leidensdruck. Wenn das so massiv ist, dann sollte man auch überlegen, ein psychotherapeutisches Angebot in Anspruch zu nehmen. Und das Gute ist ja auch, dass die weiterhin bestehen und dass auch viele Lösungen da jetzt auch gerade angeboten werden und auch viel über Online-Therapie stattfindet zum Beispiel.
Wir haben heute auch mit Joanna und Mary gesprochen. Die beiden sind auch in einer schwierigen Situation, aber trotzdem zuversichtlich, dass sie ihre Probleme lösen werden. Einmal Wohnungsnot und dann Schwierigkeiten beim Job. Kann man lernen, zuversichtlicher zu sein in solchen Krisensituationen wie jetzt?
So eine Zuversicht kann natürlich wahnsinnig hilfreich sein. Da geht es ja genau um diese gedankliche Bewertung der aktuellen Situation. Und Pessimisten, Pessimistinnen sind ja häufig so der Ansicht, naja, wenn ich eh vom Schlimmsten ausgehe, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Das höre ich ganz oft und gehen sozusagen vom Schlimmsten aus, so nach dem Motto, das Glas ist ja halb leer. Diese Einstellung, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, macht natürlich auf Dauer nicht glücklich, immer vom Schlimmsten auszugehen. Und ich würde sagen, dass Zuversicht keine festgelegte Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern eher eine Form von gedanklicher Bewertung. Und das kann man definitiv trainieren, also indem man ganz bewusst versucht, den Blick für das Positive zu schärfen, indem man zum Beispiel ja, so eine Art Dankbarkeitstagebuch anlegt, sich darüber Gedanken macht, wofür bin ich heute dankbar gewesen, was gibt es Gutes in meinem Leben, was ist mir heute Schönes passiert. Also an solchen Fragen sich vielleicht so ein bisschen entlanghangelt und versucht, sich an den kleinen Dingen auch zu erfreuen.
Psychologin Anna-Marie Reit war das, dazu, wie wir mit krisenhaften Situationen besser klarkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Krasse Zeit gerade, in der wir alle zusammen stecken. Corona geht uns an die Substanz und ich nehme mal wieder mit. Hin und wieder ist es auch ganz gut, sich mal zu besinnen, was wir haben und für das kleine Glück dankbar zu sein. In dem Sinne, bis morgen. Schön, dass ihr zugehört habt. Das war's von hier mit mir, Charlene Rogal. Ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart, der hoffentlich nicht ganz so einsam oder stressig ist.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.